Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Es ist fast Sommer, der Jochen und ich sitzen an einem frühen Sonntagmorgen zusammen. Jochen habe ich aus dem Bett geworfen, ich selber bin aus dem Bett gefallen. Draußen ist noch keine Sonne, vielleicht kommt sie im Laufe des Tages noch, aber wir wollen über die News des Mai sprechen, da wir schon im Juni sind. Oder? Doch, nie sind wir noch nicht, wir haben den letzten Mai-Tag, Jochen. Wir sprechen über die News im Mai, wo wir gerade schon feststellten, so viele waren es gar nicht. Guten Morgen, Jochen.
Guten Morgen. Nee, du hast mich nicht aus dem Bett geworfen. Ich saß schon am Computer und habe mit meinem Lieblingsfreund Claude das weitere Coding meines Trading-Bots executed. Aber ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Insofern, es ist jetzt 8:50 Uhr und ich habe noch keinen Kaffee, keinen schwarzen Tee. Wenn ich heute viel Mist erzähle, liegt es daran, dass ich einfach nicht fokussiert bin. Und
das meinte ich damit, dass du eigentlich aus dem Bett gefallen bist. Nein, also in der Tat, du siehst schon hervorragend aus. Im weißen Hemd sitzt er und spricht mit Claude. Ansonsten kann er nicht mit Claude sprechen, wenn er kein Hemd anhat. Also Jochen ist da wie immer, aber noch ohne Kaffee. Jochen, wir wollen, wie gesagt, über die News im Mai sprechen und lass uns einsteigen mit PayPal oder PayPal, wie auch immer die Menschen es aussprechen. Die müssen uns gleich sagen, wie es richtig ist. Da ist ja eine ganze Menge in den letzten Monaten eigentlich schon passiert und du sagst ja auch schon seit Jahren eigentlich, dort passiert nicht mehr viel in Sachen Innovation, seit David Marcus seit fast schon einer Dekade wieder weg ist. Jetzt geht es um einen Konzernumbau, es gibt einen neuen CEO und die Quartalszahlen waren durchwachsen und was passiert unter dem neuen CEO Enrique Lores?
Ja, also im Grunde
ganz klingt irgendwie sehr kölsch, aber da ist der Lores was anderes.
Nee, der ist Spanier und der ist tatsächlich Spanier, also auch ein Migrant. Die grundlegende Problematiken auf der globalen Seite bei PayPal, dass es im Grunde in diese eBay-Falle getreten ist, das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, dass die Innovation weg ist, dass es eigentlich nur noch durch optimiert wurde. Dann hat man dem alten CEO vor dem Enrique, der eigentlich ein Produktmensch ist und das Ganze in die richtige Richtung entwickelt hat, entweder nicht genug Zeit gegeben oder man sieht die Dinge schlimmer, als sie tatsächlich sind und hat deswegen da in dieser Hauruck-Aktion den CEO ausgetauscht. Jetzt ist der ehemalige HP-Chef, also ein Payment-Ferner, da als CEO und der setzt natürlich auf die üblichen Buzzwords wie künstliche Intelligenz und Co. Aber letztendlich macht er einen harten Restrukturierungsprozess. Also es wird vermutlich Venmo abgespalten und verkauft. Es werden Kosten gekappt, Arbeitsplätze. Im Grunde das, was man macht, wenn man restrukturiert, wenn man ein bisschen das Mojo verloren hat und nicht mehr auf der großen Wachstumsphase ist, um sich dann vielleicht Zeit zu kaufen und in der Zwischenzeit neue Produkte, neue Ideen zu bauen, um wieder Wachstum zu generieren.
Was wäre denn ein Case, den du gerade machen würdest, wenn du da sitzen würdest? Also wenn du darüber nachdächtest, was würdest du mit PayPal jetzt tun in der jetzigen Phase?
Ich würde im Grunde ähnlich wie er jetzt erstmal richtig mit der Axt rangehen und den ganzen Mist, der in der Vergangenheit da irgendwie zugekauft wurde, unter dem Stichwort, wir wären eine Super-App, und der nicht performt, einfach wegschneiden und mich fokussieren auf das, was PayPal gut kann, nämlich gute Checkout-Flows. Und
Der Checkout-Flow noch gut?
Sehr berechtigte Frage, weil man natürlich links und rechts irgendwelche Träume verfolgt hat, hat man natürlich dann auch den Checkout-Flow vernachlässigt. Er ist okay, aber er ist nicht mehr sehr gut, also ich würde sagen, er ist schon noch gut, aber Fokus auf das, was PayPal eigentlich ausmacht, und links und rechts cutten, und dann natürlich schauen, insofern KI und Stablecoins, was sie alles machen, sind ja die wichtigen Themen, dass sie da nicht auf den Zug verpassen und da mit rein investieren, aber halt aufs Kerngeschäft, Zahlungsverkehr.
Und was ist für dich oder wer hat es besser gemacht? Also ich meine, so die Kollegen von Klarna und sowas haben ja auch immer von der Super-App gefaselt. Das sehe ich ja auch keinen riesigen Move. Was ist denn für dich so der Erfolgs, das Erfolgsbeispiel der letzten 5 bis 10 Jahre, die PayPal Sachen abgenommen haben.
Ja, also bestes Beispiel Klarna, Buy Now Pay Later. Also da kann ich
dann. Bist du erfolgreich?
Ja. Also guck dir diese Klarna-Zahlen an, guck dir die Affirm-Zahlen an. Das ist Volumen, das bei PayPal hätte sein können. PayPal war der Marktführer bei Buy Now Pay Later mit der Akquisition von, wie hießen die damals? Bill Me Later, ja, genau, für 1 Milliarde 2008. Sie haben das Geschäftsmodell an Dritte, an die Klarnas und Affirms weitergeben, weil sie sich nicht fokussiert haben. Best Beispiel jetzt, PayPal hat Buy Now Pay Later in Österreich eingeführt. Super. Ich habe das Ding gebaut, da war ich noch bei PayPal. Und warum, wo der Markt so nah ist, warum hat es jetzt irgendwie 15 Jahre gedauert, das Produkt, was man hatte, nach Österreich zu bringen? Genau das zeigt es. 15 Jahre. Und das sind die Probleme.
2008 bis heute ist sogar länger als.
Nee, aber 2008 hatten wir es noch nicht. Also wir hatten es 2010, 2011 hatten wir dann die erste europäische Buy Now Pay Later Plattform in Deutschland. Und warum 15 Jahre?
Also mein größter Konkurrent ist eigentlich der Shopify-Checkout, ehrlich gesagt. Wenn ich so in den ganzen Shops bin, das ist einfach das Beeindruckendste überhaupt, dass es überall gleich aussieht.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Shopify-Checkout, wo halt Google Pay, Apple Pay, PayPal, ja, Kreditkarte drin ist. Und das Klicken auf Apple Pay in diesem Moment ist halt so einfach, dass ich erinnere mich daran, dass du mir das vor 5 Jahren schon gesagt hast, Apple wird im E-Commerce groß werden. Und ich habe irgendwie gedacht, hä? Wie? Und jetzt sehe ich es halt. Ne? Das ist wirklich krass. Das ist für mich der größte Wettbewerber, wenn ich das so sagen kann.
Ja, und das ist nämlich das Zweite. Also, und ich würde gar nicht Shopify an sich nehmen, sondern es genereller sagen, dass PayPal im Bereich PSP-Gateway für KMUs gepennt hat. Ja. Also da waren sie auch der Marktführer vor, keine Ahnung, 20 Jahren. So, und dann kam jetzt hier Shopify, dann kam Stripe, die in dem Bereich gewachsen sind. Viele andere PSPs, die haben Braintree übernommen, was im Grunde nie wirklich skaliert wurde. Und sie haben auch da die Marktanteile komplett verloren.
Ist ja fast eine eigene Folge, das Thema, was hat PayPal möglicherweise verschlafen, was haben sie nicht gemacht. Also deshalb, lass uns mal weitergehen zur nächsten News, weil ansonsten beißen wir uns feste da rein. Wir springen ein bisschen rüber zu einem Player in Deutschland, zu den Sparkassen, die das ganze Thema mobiles Bezahlen, und wir kommen danach noch auf Vero, vielleicht packt man das auch in eine News rein, sehr stark vorangetrieben haben, beziehungsweise ich glaube, man sieht einfach das, was wir alle als Menschen in Deutschland, als Nutzer mittlerweile tun. Wir benutzen unsere mobilen Endgeräte, welche auch immer, um mobiles Bezahlen zu machen. Was ist die News, Jochen?
Ja, wobei wir müssen da, glaube ich, schon sehr stark differenzieren zwischen dem, was wir hier haben, und dann Vero, weil es zwei unterschiedliche Formen von mobiler Bezahlung ist, zum aktuellen Zeitpunkt. Also was die Sparkassen hier machen ist, sie haben ja anders als die Genossenschaftsbanken die Girocard in Apple Pay reingebaut. Also sie haben es eben nicht in die Sparkassen-App gemacht, wie die Volks- und Raiffeisenbanken, und ist getrennt von Apple Pay und auch getrennt von den Kreditkarten, sondern ist im Grunde der gleiche Prozess. Und ich kann entscheiden, mache ich da meine Sparkassen-Kreditkarte, mache ich da meine Sparkassen-Debitkarte, Girocard, mache ich entweder eine von beiden rein. Also letztendlich ist es voll in die Apple Pay-Welt integriert und natürlich analog auf der Android-Welt dann auch. Aber wir wissen ja alle, dass die Volumen auf der Apple-Seite sind, nicht auf der Android-Seite. So, und sie haben jetzt insgesamt 15 Millionen Karten dahin hinterlegt. Was ein Riesenerfolg ist, wenn man auch schaut, dass das 20 Millionen aktive Nutzer der Sparkassen-App sind. Also kann man sagen, wir haben schon relativ gute Penetration. Und die Leute nutzen ihre Karten, sei es Debit als auch Credit. Also Debit heißt nicht Mastercard Visa Debit, sondern Girocard. Mobil. Und das ist ein Riesenerfolg. Insbesondere so ein bisschen bittersweet Nachricht, weil wir wissen ja, wie lange die Sparkassen gehadert haben mit diesem bösen Apple Pay und eigentlich gegen dessen Kundenwunsch und das Kundeninteresse, was sich jetzt hier so extrem in den Zahlen manifestiert, erstmal gesagt hat, wir wollen das alles nicht und wir dürfen das nicht und die Apples kommen an uns nicht vorbei wo man sich jetzt dann der Kundenrealität und Fakten ergeben hat, sieht man, die Kunden wollen es und es ist erfolgreich.
Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Byte into the future of AI.
Ja, also genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Also man konnte sich aber nicht dem hinter dem widerstehen, was Nutzer halt haben wollten. Und insofern sehen wir, glaube ich, das, was ich am Anfang meinte, das, was wir alle wollen, das, was wir alle tun, ist auch bei den Sparkassen eine Realität geworden, ne?
Ja.
Und so ist es halt, ne? Und da sind halt die eigenen Bezahlverfahren, die man sich halt irgendwie ausgedacht hat, nicht unbedingt diejenigen, die den Kunden interessieren, ne? Sondern es ist einfach das, was so wie da ist, wird irgendwie virtualisiert, wird irgendwie in die Apple Wallet reingepackt und dann wird es halt benutzt.
Ja, und dieses Apple-Ökosystem ist natürlich ein Riesentreiber. Und was ich zum Beispiel immer noch vermisse, ist dieses P2P-Payment. Da können wir vielleicht dann die Brücke jetzt zu Vero bauen. P2P-Payment innerhalb von Apple, weil das Apple P2P-Payment ist ja in Europa immer noch nicht da. Und was ich mich von Anfang an fragte, also lange auch bevor es Vero gab, warum wenn ich das damals Sparkassen P2P-Payment nicht auch schon in Apple Pay integriert und sagt, wir machen darüber den Hebel, um die Kunden tiefer in Apple Pay zu integrieren und haben dann nochmal einen Differenzierungsfaktor für unser Sparkassen P2P-Payment.
Wie könntest du das denn als Sparkasse in Apple Pay integrieren?
Naja, es ist ja diese Apple P2P-Payment-Funktionalität in jedem Telefon, auch in unseren, da. Also das Logo ist da, es funktioniert nicht. Dann würde ich mal vielleicht mit, oder hätte ich mal mit Apple geredet, zu sagen, nach dem Motto, ich, Sparkasse, mache euer P2P-Payment, ich nutze das Bestandslogo und wenn ich dann drauf drücke, sehe ich halt ein Sparkassenlogo und dann ist eine Kommunikations- oder Integrationsfrage.
Okay. Aber dann lass uns mal zu Vero springen, weil Vero ist ja momentan in den ersten Zügen jedenfalls Peer-to-Peer-Payment gewesen. Mittlerweile sind sie ja auch im E-Commerce bei einigen Händlern vertreten. Es gibt erste Zahlen, die über Finanzszene gemeldet worden sind, über das Nutzungsverhalten oder über die Nutzungsquote von Vero bei den Sparkassen. Und was ist dabei rausgekommen?
Ja, das ist ein interner Sparkassen, Zielerreichungsslide, der da irgendwie geleakt wurde. Ich habe den auch gesehen und habe den angeguckt und auch mal versucht, die Zahlen nachzuvollziehen. Also letztendlich, sie sind bei den generellen bei dem generellen Rollout von Vero sind sie mehr oder weniger on plan, aber bei den Aktivierungen sind sie weit hinter dem Plan. Das ist nicht wirklich überraschend. Ich glaube, wir haben da keine große Überraschung, dass Vero noch nicht so groß ist, wie man in der Filterblase bei LinkedIn sieht. De facto sind wir, glaube ich, bei 440.000 Kunden, die aktiv sind. Wobei unklar ist, das steht im Slide nicht drin, wie ist denn Aktivität definiert? Ist es eine Transaktion der Kunde in den letzten 12 Monate? Wenn dem der Fall wäre und es nur 440.000 Kunden sind, weil ich gehe ja davon aus, ich mache mal Vero Onboarding und probier's mal einmal, bin ich jetzt schon sofort aktiv. Und wenn das die Definition von aktiv ist, fände ich es erstaunlich schlecht, angesichts der geonboardeten Kunden. Wenn es eine Aktivitätsrate ist, 4 Wochen oder jede Woche, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, aber es fehlt quasi die Definitionsfrage, wie aktiv ist.
Lass mich eine kurze Frage stellen. Weißt du, wie das Onboarding bei den das Rollout für den Kunden bei den Sparkassen aussieht? Muss ich etwas Aktives tun? Also ich weiß, dass ich das bei Revolut muss dies einmal aktivieren und dann war es da. Weißt du, wie es bei den Sparkassen ist?
Nein, weil ich bin Kunde einer Direktsparkasse. und die ist noch nicht dabei.
Ja, Tim 22 ist die einzige direkt.
Genau, wirklich, hab da gerade wie innovativ schwer, der ein gutes Händchen dafür, genau die Ausnahme dabei zu haben. Ich kann es dir nicht sagen, wie es funktioniert. Also bei meinem Sparkasse geht es nicht.
Wenn ein Auto-Rollout ist, dann ist natürlich, hat der Kunde gar nichts getan. Insofern wären dann die 5,2 Millionen und die 440 oder 400.000, die kannst du dann fast gar nicht in Relation setzen.
Genau, das wollte ich nämlich noch sagen. Wir erinnern uns an das PEDAREC-Thema. Da gab es damals auch bei den Sparkassen so ein Pre-Enrollment, also wo Kunden quasi vor freigeschaltet wurden. Die waren dann für die Statistik Kunden für PEDAREC, de facto haben sie es nie genutzt. Und ich weiß, dass man bei den Sparkassen das Gleiche auch für Vero geplant hat oder vielleicht schon umgesetzt hat, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. So oder so, 440.000 Kunden, wenn man die 280.000 Sparkassen-Mitarbeiter abzieht, die ja eigentlich dabei sind, sind wir jetzt bei nicht viel Kunden, die aktiviert wurden. Und es ist auf jeden Fall massiv unter dem eigenen Plan. Wobei ich finde es nicht überraschend. Vielleicht hat man einfach trotz aller negativen Erfahrungen bei PayDirect einfach mal wieder zu heftig und zu aggressiv vorausgeplant im Vergleich zur Kundenrealität.
Let's see, was da kommt. Ich höre es jedenfalls immer wieder mal, jetzt auch so im Freundeskreis, dass die durchaus Vero schon mal gehört haben. Und natürlich ist es dann trotzdem oft so, dass die Menschen dann für Peer-to-Peer das Gewohnte benutzen und das ist dann häufig dann doch noch PayPal, die das ganze Thema ja schon, das haben sie mal geschafft, breit zu machen, ne?
Ja, das war aber auch relativ einfach, weil es gab kein globales P2P-Payment. Und der
Erinnerst du dich, wie lange sie das in Deutschland nicht gemacht haben?
Ich weiß genau, wie lange ich mich mit einem gewissen Deutschland-Geschäftsführer, der ein guter Freund von uns beiden ist, geprügelt habe, weil er der Last Man Standing global war, der P2P bepreisen wollte oder bepreist hat. Und natürlich kurioserweise in Deutschland P2P nie abgehoben hat. Außer Nischen-Use Cases wie Cross-Border P2P.
Ja, dann lass uns zur nächsten News gehen. Und es gab bei Kartenzahlungen einen technischen Hiccup. Und ich habe das erste Mal mitbekommen, weil ein Freund mich aus Dänemark anschrieb und meinte, sag mal, weißt du, ob es irgendeinen technischen Ausfall gibt? Ich kann gerade hier in Dänemark nicht mit Karte bezahlen, was ja dort noch viel
Problem ist.
Problematischer ist als hier, weil das ist ja dann wirklich kritischste Infrastruktur, weil man bar zahlen ja nahezu gar nicht kann. Ich habe gestern noch beim Radfahren ein kanadisches Ehepaar getroffen, die uns fragten, also die sich wunderten, dass an einem Frittenstand an der Elbe nur Kartenzahlungen akzeptiert wurden. Und wir so, die fuhren von Prag nach Kopenhagen und fragten uns dann, wie das in Dänemark sei. Wir so, ey, du brauchst keine Kronen. Und also zurück zu dem Hiccup. Es gab eine Zeit lang keine Kartenzahlung. Was ist passiert?
Ja, irgendwie das Netz, was zu Nexi gehört und er
Netz,
auch
NETS,
genau,
ne?
Und zwischenzeitlich ja auch Concardis war ja Netz. Die hatten einen Ausfall und das funktionierte halt dann so, dass keine Zahlungsterminals mehr für mehrere Stunden verfügbar waren. Und die haben wohl offensichtlich so eine dominante Marktposition in Skandinavien oder in Dänemark, dass man nicht bezahlen konnte. Ich erinnerte mich so ein bisschen an diese Problematik, wenn du dich daran auch erinnerst, an diese Schlüsselthematik in diesen Terminals, wo dann manche Terminals, aber ausgerechnet die im großen Handel standen, für ein paar Tage nicht funktionierten, weil dann Update mit irgendeinem Security Key nicht funktionierte und dann die Terminals ausgefallen sind. Also man sieht, es ist kritische Infrastruktur, wenn es nicht da ist, dann ist gleich ein Riesenproblem.
Ja. Und weißt du, was es war? Also, dass es einen Hiccup gab, ja.
Ausfall bei Netz. Aber was genau der Grund des Ausfalls war, weiß ich nicht. Nein.
Okay. Aber es war keine Attacke oder sowas, ne? Das haben wir, glaube ich, nicht gehört.
Es hieß nur Störung.
Okay. Über die Girocard haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen bei den Sparkassen und beim Thema mobiles Bezahlen. Die Girocard verknüpft jetzt Bezahlen mit Bonuspunkten. Das klingt so wie eine Zeitreise 15 Jahre zurück. Da hat man das ja schon auch immer gemacht. Und die Geldkarte hatte damals auch eigene Bonussysteme da drauf und dergleichen. Also Geldkarte weiß ich, dass es die Girokarte ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Was passiert dort?
Ja, im Grunde ist es eine technische Verschmelzung. Wir sind das ja von der Kooperation der Sparkassen mit Payback, dass ich dann einfach meine Sparkassenkarte, meine Girokarte einsetze im Handel und dann meine Payback-Punkte sammle und da quasi ein Identifier mitgeht. Letztendlich ist das die technische Möglichkeit, das mit Bonuspunkten zu verbinden. Aber ich brauche natürlich in irgendeiner Weise jemand, der ein Bonuspunktesystem aufbaut, der das miteinander verbindet. Deswegen ist gut, dass es mit Payback funktioniert. Jeder zum Payback habe ich dann schon 5 Fragezeichen, ob es noch irgendjemand anders nutzt.
Gibt es noch ein relevantes Bonusprogramm in Deutschland? Was ist mit Lidl?
Ja, das ist ein proprietäres Programm, aber auf der Lidl-App, da habe ich gar keine Karte. Also letztendlich Rewe und Lidl haben Merchant-Bonuspunkteprogramme auf ihrer App, aber da funktioniert es mit der Girocard nicht und die wollen das ja auch nicht, sondern die wollen, dass es über die App läuft. Dann gibt es die Deutschland-Card, die wurde jetzt gerade eingestellt, nachdem
eben nicht mehr.
Edeka zu Edeka zu Payback migrierte. Und es gibt noch Miles More, da gibt es die Miles More-Card. Also von daher, das war es eigentlich. Und dann gibt es halt irgendwelche proprietären lokalen Händler Funktionalitäten, über die wir gerade gesprochen haben, oder gibt es noch etliche mehr. Aber auch das sind alles Sachen, die nicht über die großen Kartenprogramme abgewickelt werden. Also die Massenprogramme ist eigentlich nur Payback und Miles & More. Wobei Miles & More würde ich schon Fragezeichen hintersetzen, ein Massenprogramm. Und das war's.
Also sagst du, eigentlich ist es gerade eine Payback-Girocard-Integration.
Genau, das sagte ich ja. Es ist nett, dass man das mal gebaut hat und exekutiert hat. Ich frage mich, was denn der Partner Nummer 2, 3, 4 ist, den ich nicht so sehe.
Dann lass uns mal weggehen vom Payment. Nee, nicht so ganz weg vom Payment, aber ein bisschen weg vom Payment. Und lass uns mal gehen zu Zentralbanken und das, was Zentralbanken tun auf der Blockchain. Es gibt einen Test von einigen europäischen Zentralbanken, unter anderem die EZB, die gemeinsam mit ein paar Unternehmen etwas gemacht haben, nämlich Geld auf der Blockchain bewegt. Was ist da passiert?
Ja, wir müssen das erstmal vielleicht ein bisschen definieren, was da überhaupt läuft, weil die EZB macht ja immer so viele Projekte. Es gibt den Retail-digitalen Euro und da gibt es noch Fragezeichen, ob das auf Krypto ist oder nicht. Eher nicht. Und es gibt den Wholesale-digitalen Euro, der auf Krypto-Infrastruktur, der Blockchain-Infrastruktur läuft. So, und das ist hier ein Thema Wholesale, wo die Zentralbanken untereinander ein System ausprobiert haben, das ist im Rahmen von Agora, das ist so eine Agora-Blockchain, wo die Zentralbanken mit ein paar Großkonzernen im Wholesale, also im B2B-Zahlungsverkehr, auf einer Blockchain-Transaktion gemacht haben. Und es war ein Test, es wurde durchgeführt, es ist nett, dass getestet wurde und erfolgreich getestet wurde, aber das ist letztendlich Technik-Evaluation.
Okay. Und ganz kurz, was ist Agora? Vielleicht kannst du uns dazu ganz kurz was sagen?
Da fehlt's bei mir. Ich weiß, es ist irgendwie so ein Konsortium auf der Blockchain mit ein paar Zentralbanken zusammen, aber mehr weiß ich dann auch nicht. Also dann wird's da relativ schnell dünn bei mir im Know-how. Müssten wir mal googeln.
Okay. Vielleicht etwas, was wir auf der, jetzt nicht gleich, aber möglicherweise, ich dachte gerade, man könnte es auf der KEX besprechen, aber die KEX ist ja weniger Krypto, sondern viel mehr KI und es hat weniger mit KI zu tun. Aber nur schon mal der kleine Hinweis, 23. Juni in Hamburg, die KI-Exchange von Payment und Banking, wo wir über das ganze Thema KI, AI im Banking und Payment sprechen, aber bisher jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, also nicht über die Konferenz, sondern über das Thema AI, außer bei PayPal am Anfang. Aber da wird eine ganze Menge passieren. Also der kleine Cliffhanger hier, 23. Juni in Hamburg. Es gibt noch Tickets. Ihr könnt auch ein paar Rabattcodes von Jochen oder von mir bekommen, wenn ihr möchtet. Also erste Konferenz von Payment und Banking in Hamburg am 23. Juni zu AI in Banking und Payment. Jochen, wir gehen weiter.
Halt, es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen Krypto und AI bei der PEX, bei der KEX. Und zwar, ich mache eine Live-Demo meines Trading-Bots. Also ich erkläre mal ein bisschen die grundlegenden Ideen und dann zeige ich das NOC und mal gucken, vielleicht können wir auch mal nebenher Claude Code aufmachen und sagen, hallo Claude Code, sag mal der Community hallo, mal gucken, was dann passiert. Also letztendlich so wie so ein eskaliertes Vibe-Coding-Projekt Konturen angenommen hat. Mittlerweile
was hat Jochen Zahlen gemacht zwischen der Payment Exchange und der KEX? Ja, genau. Ich weiß, dass ich ihn auf der Payment Exchange auf diesen Zug gesetzt habe und dieser Zug endet jetzt erstmal auf der KEX und er zeigt uns, wohin dieser Zug gefahren ist. Ist es eine Einbahnstraße? Ist es was auch immer? Du kannst es uns dann erklären.
Also ich habe eine Draisine bei der PEX gebaut und mittlerweile ist daraus ein großes Ökosystem mit ganz vielen ICEs geworden.
Wir sind sehr gespannt, Jochen, was du uns dann zeigen wirst. Es geht aber weiter um das Thema Krypto ein Stück weit. Jedenfalls eine Antwort auf Krypto und eine Antwort auf Libra ist der digitale Euro. Und dort fordern jetzt Datenschützern eine Anonymität beim Zahlen. Ist etwas, was ich schon mit Alex und den Kollegen von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll vor einiger Zeit besprochen habe, wo es ja auch aus deren Perspektive Lösungen zu gibt. Was sagst du dazu?
Es ist schön, dass die Datenschützer das fordern. Und ich frage mich, warum die Datenschützer das überhaupt fordern, weil würden sie mal sich die Papiere durchlesen, gibt es da die Offline-Funktionalität mit voller Anonymität beim digitalen Euro? Die EZB sieht, ich habe da 100 Euro aufgeladen und die 100 Euro sind dann weg. Das ist dann vielleicht Pseudonymität und keine volle Anonymität, aber alles andere sieht die EZB nicht, weil es zwischen dem Wallet und dem Terminal passiert und ich nicht auf Einzeltransaktionsebene das messen kann. Das ist da, das ist spezifiziert, heißt Offline digitaler Euro, ist auch in der politischen Diskussion 10 Millionen Mal so nochmal bestätigt worden, dass es kommt. Deswegen frage ich mich, warum die Datenschützer mal wieder irgendwie sowas fordern, obwohl es eigentlich schon da ist. Aber vielleicht muss man es fordern, damit man sicherstellt, dass es tatsächlich auch kommt.
Ich glaube, das ist der Punkt und man will auch mal was sagen dazu.
Genau. Das ist eigentlich der wichtigere Punkt. Man will auch mal was sagen.
Wir machen ein bisschen weiter mit dem Thema digitaler Euro, aber in einer anderen Form oder in einer anderen Darreichungsform. Wir reden über die Oidi Wallet, über die wir ja auch auf der Payment Exchange lange geredet haben, die immer noch ein scheiß sperriger Begriff ist. Ne? Also irgendwie braucht man, glaube ich, da mal ein bisschen Marketing und Kommunikationsberatung, habe ich das Gefühl, weil der Begriff hat sich jetzt so manifestiert und alle reden immer über die Oidi Wallet, aber es ist einfach wirklich, wie ich finde, ein Unwort. Naja, ist zu viel, aber jedenfalls kein schönes Wort. Die Bundesregierung jedenfalls macht den Weg frei für die digitale Brieftasche und es gibt ein Gesetz, dass wir jetzt unseren Perso da reinpacken können. Was sagst du dazu?
Ja, also letztendlich, ich würde erstmal eine Oidi sagen und Wallet im Kontext hier Konkurrenz zu Apple Pay und digitaler Euro und Co. würde ich mit 8000 Fragezeichen versehen, weil wir werden nicht nochmal neben allem, was wir haben, nochmal eine weitere Payment-Infrastruktur hochziehen, auch wenn das in den Köpfen von einem oder anderen ist und wir das auf der PEX gehört haben und ich da eigentlich aus dem Kopfschütteln nicht mehr rausgekommen bin, fast ein weil ich so stark den Kopf geschüttelt habe, fast bewusstlos wurde, was da an abstrusen Dingen erhofft wird. Letztendlich da, und das ist finde ich sehr cool. Wir bekommen den Personalausweis in eine digitale App. Wir müssen da nicht mehr mit rumschleppen. Wir müssen nicht mehr irgendwie Videoident machen. Es ist ein Klick und ich habe mich identifiziert. Punkt ist super. Kommt endlich. Ist überfällig. Alles weitere links und rechts darum sind Hirngespinste und Blasen, die sich nicht materialisieren werden.
So, jetzt hat er aber eine Generalkritik hier gerade losgelassen. Und ich glaube, das Thema Wallet ist, glaube ich, auch, muss man, glaube ich, auch manchmal ein bisschen definieren, weil Wallet ist für dich immer sofort mit Payment verbunden, aber ich glaube, es ist gar nicht unbedingt immer mit Payment verbunden, sondern Wallet kann natürlich auch etwas sein. Mein Wallet zum Beispiel. Da stecken nur Karten drin. Und vielleicht wird die Oidi Wallet auch irgendwann nochmal mit einer Karte versehen werden.
Nee, wird's
nicht. Ich bin da gar nicht so negativ, aber let's see. Aber jedenfalls können wir einen Bogen schlagen, Jochen, zu dem nächsten Thema, nämlich zum Thema Zinsbieterwettbewerb der Digitalbanken und dem, man hat es ja kaum noch für möglich gehalten, Live-Gang von JP Morgan in Deutschland. Und warum sage ich, der Bogen ist geschlagen? Weil ich dort bei der Kontoeröffnung, weil ich es natürlich ausprobieren möchte, meinen Personalausweis benutzt habe. Ja. Und die Kontoeröffnung in der Tat innerhalb von wenigen Minuten dadurch wieder möglich war und ich eben nicht durch den Video-Ident-Prozess durch musste. Aber lass uns kommen zu dem eigentlichen Angebot von JP Morgan, nämlich 4% Zinsen. Also es ging los mit dem, was aber so alle erwartet haben, nämlich mit Tagesgeld. Tagesgeld. Was sagst du dazu?
Ja, letztendlich erstmal, was du richtig sagst, endlich da. Und ich fragte,
ja,
was
endlich haben... weiß ich gar nicht. Also jedenfalls kaum noch erwartet, weil endlich ist ja etwas, worauf man gewartet hätte. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich darauf gewartet haben.
Ja, gut, der Endkunde hat nicht darauf gewartet, ist richtig, aber die Industrie hat schon darauf gewartet, weil sie weiß, wie viele Leuten in Berlin da seit Jahren gearbeitet wird, wo man sich fragt, was machen die denn eigentlich den ganzen Tag? Wo man dann sagt, was haben die eigentlich die letzten Jahre gemacht? So ein Tagesgeldkonto ist jetzt nicht wirklich herausragend. Aber sie sind endlich da und wahrscheinlich haben sie noch viel mehr gebaut, was wir noch gar nicht sehen, was dann irgendwann kommt. Nichtsdestotrotz ist im Vergleich zu dem, was BBVA ja vor einem Jahr gemacht hat, ein gutes Produkt. Keine Bugs, wo BBVA ja mit Bugs nur so gestrotzt hat und katastrophale Userflows hatte. Ich finde die App jetzt nicht so herausragend von JP Morgan, ist ziemlich beamtenmäßig. Aber das Angebot ist attraktiv, 4%. Und es ist kein Log-Angebot, das dann 4% auf 0,5% wieder fällt nach x Wochen, Monaten und dann als Bestandskunde man in die Röhre schaut, sondern es fällt von 4 auf 2%. Und ich glaube, das ist sehr ein attraktives Modell, dass dann diese Zinshopper dann erstmal bei JP Morgan, nicht BBVA, bei JP Morgan bleiben werden und jetzt dann doch nicht weggehen. Und das richtig Coole an dem ganzen Sache ist, dass offensichtlich Wettbewerb, man ist überrascht, funktioniert, weil die Deutsche Bank kam dann mit einem 4% Norisbank-Angebot und die Sparkassen haben sich massiv aufgeregt in Social Media. Es funktioniert, der Wettbewerb funktioniert. Und das ist im Grunde das Wichtige.
Aufgeregt?
Ja, diese bösen Lockangebote. Ja, wenn ich nur 0,3% dem Kunden im Tagesgeld oder 0,5 oder 0,7 biete, dann rege ich mich natürlich auf 4% auf und versuche es schlecht zu reden. Ja, das ist Wettbewerb und der Wettbewerb funktioniert offensichtlich.
Die Norisbank kam mir so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche. Man hatte sie fast vergessen.
Ja, ja gut, aber das ist doch schon immer das Testbett für die Deutsche Bank für irgendwelche schnellen Angebote.
War sie das wirklich? Also ja, so richtig ja. Hat man sie, ich hatte sie immer vergessen und habe sie eigentlich gar nicht mehr wahrgenommen. Was hast du denn sonst noch so als Testbett?
Die Apps laufen bei der Norisbank immer zuerst, die Konsumentenfinanzierung läuft bei der Norisbank zuerst. Also im Grunde ist es so ein bisschen die Friends and Family mit ein paar Kundentests der Postbank-Funktionalität, die dann ausgerollt wird bei der Postbank und irgendwann vielleicht auch bei der Deutschen Bank ankommt.
Okay. Aber lass uns nicht zu lange über die Norisbank sprechen, sondern lass uns da mal ganz kurz auf JP Morgan schauen. Du hast gesagt, die App ist beamtenmäßig und das Angebot ist gut. Danach geht es auch 2% zurück nach 4 Monaten. Was erwartest du denn an nächsten Funktionalitäten? Es gab so ein bisschen Diskussionen auf LinkedIn darüber, was dann kommen wird. Erwartest du als nächstes Konto und Karte oder erwartest du ein Investmentprodukt? Was glaubst du, was kommt?
Also ich glaube, wir bekommen im Grunde sowas, eine Kopie von der ING. Da kommt Konto, Karte, da kommt ein Brokerage, da kommt vielleicht sogar ein Wealth Management. Ob dann KMU-Banking kommt, weiß ich nicht. Ich glaube eher erstmal rein Retail. Aber es kommt im Grunde die Grundlage aller relevanten Produkte.
Und glaubst du, wie schnell? Also glaubst du, dass das Ding schon mehr oder weniger fertig ist und jetzt Monat für Monat die Funktionalitäten rausgerollt werden?
Wie ich gerade eben sagte, ich hoffe, dass die letzten 5 Jahre genutzt haben, um auch was zu bauen und nicht ein blödes Tagesgeldkonto. Also ich gehe schon davon aus, dass da was kommt. Es gibt auch in den AGBs ein paar Hints, dass da Kontokarte kommt. Ist die Frage jetzt hier im Kontext erster 27 mit dem Altersvorsorgedepot, ob da vielleicht sowas vorgezogen wird und dass Chase da auch mit in den Wettbewerb einsteigt um die ETF-Sparpläne. Aber es wird im Grunde ein Grundset an Produkten kommen, Kontokarte, Depositprodukte, Sparprodukte, Investmentprodukte und darauf können wir uns eigentlich einstellen.
Interessant. Du sagst also, das Altersvorsorgedepot ist für dich ein Wettbewerb um die ETF-Sparpläne?
Ja.
Weil du kannst ja nur einen gewissen Betrag sparen und glaubst du, dass die Menschen das Altersvorsorgedepot dort haben, wo sie ihre ETF-Sparpläne haben, so als weiteres Depot daneben?
Ich würde das Altersvorsorgedepot erstmal als großen Trigger sehen, den Kunden überhaupt dahin zu schieben, da mal ein Minimalinvestment monatlich zu haben und dann versuchen, da weitere Sparpläne reinzuverkaufen. Mhm.
Ja, könnte möglicherweise für Sie sofort ein guter Hebel sein. Die Frage ist, ob Sie so schnell dann da sein
werden. Genau.
Und mit dem Produkt folgen, ob nicht Konto und Karte erst da sein müssen und dann das Investmentprodukt kommt, weil du brauchst ja in der Regel irgendwie ein Referenzkonto. Bin ich gespannt.
Wobei das jetzt schon ein Referenzkonto mit dem Tagesgeldkonto. Also von daher, ein Konto aufzubauen, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, nicht die Herausforderung.
Dann lass uns weiter gucken zu jemandem, der eigentlich, das ist kein Role Model für JP Morgan, aber der halt auch sehr stark wächst, nämlich Trade Republic, die momentan mit 300.000 neuen Kunden pro Monat rechnen, beziehungsweise sie haben und ganz massiv ins Marketing gehen. Wir sehen jetzt einen amerikanischen Schauspieler als Testimonial und der nahezu gar nichts sagt in dem Spot, einfach nur die Karte zeigt und dergleichen. Wie findest du, was Trade Republic jetzt tut in Zünden einer neuen Stufe?
Finde ich gut. Also erstmal, der amerikanische Schauspieler ist ja, der ist sogar noch älter als wir.
Sieht aber deutlich frischer aus.
Genau. Wie wir am Morgen. Auch wenn er als Sexsymbol noch immer gilt. Jetzt habe ich es irgendwie, weil ich das Wort gesagt habe, wahrscheinlich in der Klassifizierung von Apple im Podcast. Aber letztendlich, wer ist denn die Zielgruppe dafür? Das sind eher die älteren Leute. Weil wer in der Generation 15 bis 25 kennt denn noch Brad Pitt? Das interessiert die wahrscheinlich gar nicht. Aber das zeigt, dass das Trade Republic da eher die breitere Zielgruppe, vor allem ältere, adressiert, die dann noch vor der Verrentung sind und jetzt noch die Möglichkeit haben, durch Vorsorge da reinzugehen. Also von daher sehr smarte Strategie. Dass sie 300.000 Kunden bekommen, ist jetzt keine Überraschung. Wir haben schon ein paar Mal in einem alten Podcast die berauschenden Zahlen der Marktanteils Neugewinnungen dargestellt und erklärt. Jetzt habe ich das Gefühl, wachsen sie eher im europäischen Ausland, also nicht notwendigerweise in Deutschland. Heißt nicht, dass in Deutschland nicht mehr wachsen, aber ich glaube, ein Großteil der Neukunden kommen jetzt erstmal aus dem Ausland. Gut exekutiertes Management.
Wie findest du das ursprüngliche Versprechen, alle Kunden bekommen den gleichen Preis, aufgelöst wurde?
Ja, da wird Trade Republic dann doch noch eine übliche Bank. Aber
Realität.
Ja, genau.
Also was war fast zu erwarten. Was will ich damit sagen? Es gibt einfach Lockangebote für
3%, genau.
Und für die Bestandskunden nicht, ne?
Ja. Also ich kann nur von mir sagen, ich hatte relativ viel Geld geparkt auf ein 2%-Konto bei Trade Republic. Ich habe zwar nicht mehr viel Trading-Volumen, aber als Sparprodukt habe ich es dann doch genutzt. Das Geld ist jetzt weg da. Ist zu einem anderen Log-Angebot geflossen.
Loris Fang.
Nee.
So, Revolut, die ja eigentlich immer alles machen und mindestens mal alles ausprobieren und wenn es dann nicht funktioniert, es schnell wieder schließen. Aber viele, viele Dinge funktionieren ja auch bei Revolut, planen den Weg ins Private Banking Geschäft. Erstmal in UK. Und was bedeutet Private Banking für Revolut? Kunden mit mehr als 500.000 Pfund als Einlagen. Also nicht 50.000, sondern 500.000. Also eine 500.000. Für die wollen sie ein Angebot machen, haben eine Lizenz erhalten. Was sagst du?
Logischer nächster Schritt. Indem sie auch als also von der Karte auf normale Kontoführung da jugendlichen Konten und normale Daily Banking Angebote machen. Sie haben ja auch schon so Luxusangebote im Kreditkartenbereich gemacht. Ist eigentlich der Schritt der nächste logische. Die werden eine volle Universalbank mit allen Features, mit allen Produkten und werden da den Bestandsplänen durchaus Wettbewerb und auch empfindlichen Wettbewerb machen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich bin jetzt irgendwie ein Fintech-Gründer oder Startup-Gründer, der gerade seinen Exit hat und dann da etliche Gelder liegen hat, wo passt es denn eigentlich mein Geld besser hin? Zu einer vertäfelten Privatbank, die viel Tradition hat, oder bin ich auch da eher digital affin? Ich würde sagen, da hat es eine sehr große Überschneidung von den Leuten, die jetzt in den letzten Jahren an Geld gekommen sind und im nächsten Jahr dem AI-Boom an Geld gekommen sind, dass da eine sehr attraktive Zielgruppe ist, für Revolut da reinzugehen und da Private Banking zu machen.
Und siehst du im Private Banking das Thema AI?
Total. Total.
Why?
Also der liebe FinCite-Kollege hat doch eben geschrieben, hat ein AI Family Office sich per Vibe Coding gemacht. Ich habe mir im Grunde, ich habe jetzt kein Family Office und habe nicht so viel Geld, aber ich habe zumindest trotzdem ein bisschen was. Und ich habe mir im Grunde auch über Claude Code endlich mal ein Web-Frontend gebaut, was die ganzen PDFs der Broker nimmt, integriert und ich dann ein Multi-Depot-Ansicht habe. Und das Interessante ist, habe mir dann auch eine Depot-Analyse eingebaut. Und Claude hat dann tatsächlich sehr interessante Erkenntnisse nochmal geliefert, wo ich sagte, wo ich mich auskenne, wo ich sagte, oh, das stimmt. Das heißt, wir werden da aus meiner Sicht eine massive Veränderung sehen, dass die Leute im Grunde genauso wie wenn sie beim Arzt sind, vorher sich schon bei Google mit irgendwelchen Sachen schlau gemacht haben, das auch im Bereich Finanzanlage machen und da viel informierter in eine Filiale kommen, heißt im Umkehrschluss, der Verkauf von wahnsinnig teuren, aktiv gemanagten Fonds, die nicht mal ein MSCI World schlagen, wird umso schwerer in der Filiale.
Naja gut, ich glaube aber, dass das Thema Private Banking ja nicht unbedingt aktive Fonds sind, sondern da steht eine ganze Menge anderes Sachen dahinter. Ne? Da ist ja wirklich eine Asset-Allokation, die du
machst, genau, ne? Genau.
Ich bin gespannt, also was sie noch getan haben. Wir haben ja vorhin über JP Morgan gesprochen und Chase ist ja zuerst in UK gestartet, bevor es jetzt nach einigen Jahren auch in Deutschland angekommen ist. Sie haben den ehemaligen Chef in UK abgeworben und für Revolut gewinnen können. Und da bin ich gespannt, was da passiert. Jochen,
die haben jetzt mittlerweile einen richtigen Lauf, Revolut. Also das ist beeindruckend.
Muss man echt sagen, ne? Also nachdem man immer gedacht hat, so mit dieser komischen Lizenz und wie Litauen und sowas, das geht nicht so richtig und der Typ ist ein bisschen komisch, aber ja, haben wirklich echt einen Lauf.
Ja.
So ein bisschen so das Stripe der Banken, ne?
Ja.
Rivety, Jochen, etabliert eine eigene Bank in Luxemburg für Embedded Finance Offensive. Bisschen buzzwordig, aber was steckt dahinter? Bertelsmann steigt nochmal mehr in das Thema Payment ein und will halt auch Payment ein bisschen breiter denken. Was passiert da?
Also erstmal ist interessant, weil Bertelsmann Financial Services, wo ja Rivety im Grunde ein Spin-off ist, wo sie ja quasi das Buy Now Pay Later Geschäft in Rivety separat ausgegliedert haben. Die hatten schon immer eine Lizenz und die hatten sie in Irland. Jetzt macht Rivety das Gleiche, allerdings mit einer Lizenz in Luxemburg. Das kann natürlich sein, dass man sich da ein bisschen auch als Rivety selbstständig machen will und unabhängiger machen will. Aber ist letztendlich ein ganz logischer Schritt, dass man eher in die Regulierung geht und dass dann, wenn ich ja sowieso paneuropäisch bin, macht das in dem Standort Luxemburg viel mehr Sinn als in Deutschland, auch angesichts der hiesigen Aufsicht, die letztendlich das Playbook hat und bei jedem vorbeigeht. Wenn man sich mal schaut, wie das Luxemburg läuft, ist es viel businessfreundlicher. Es heißt nicht, dass man keine Kontrolle hat und keine Aufsicht hat, aber es ist zumindest viel businessfreundlicher. Wenn ich schon mehrere Länder adressiere, dann ist Luxemburg im Grunde der Hub. Und von daher macht das alles total Sinn.
Und warum macht das für Avato und Rivety oder warum macht Rivety für Avato Sinn?
Ja gut, das ist ja ein altes Geschäft, was Avato schon immer hatte. Die waren ja seit Jahren, ich glaube, das war 20 Jahren oder so, der Rechnungskaufanbieter hinter Amazon und dann als White Label und haben das dann halt irgendwann als eigenständige Markenname verändert. Wir haben ja da auch hier etliche Podcasts dazu gehabt, wo er da vielleicht das nochmal vertiefen kann, wenn man da reinhören will. Das ist natürlich, der Name Bertelsmann ist ja auch in irgendeiner Weise in eine Schublade drin, also Medienbereich, Druckbereich. Das macht schon Sinn, dass man das mit dem Namen Rivety im frischen Namen versieht.
Ist es für dich so ein bisschen wie Otto Payments?
Nee, weil Otto Payments ist ja Otto. Rivety ist ja, ich würde eher sagen, das ist so ein bisschen wie RatePay, die ja auch aus dem Otto-Bereich kamen, aber explizit aber eben nicht Otto hießen.
Machen Sie nur Embedded Finance oder machen Sie auch ganz normale Kartentransaktionen, Lastschriften und dergleichen?
Also Sie machen aus meiner Sicht Buy Now Pay Later, Inkasso und Ratenfinanzierung.
Also kein komplettes Gateway, sondern
Genau. Aber wer weiß, vielleicht gehen sie jetzt den Weg ein bisschen weiter, wachsen mit Kundenanforderungen und erweitern sich da so.
Ja. Jochen, ein weiterer Payment Player aus, nicht aus Deutschland, sondern aus den Niederlanden, nämlich Molly, die wir ja auch schon die ganze Zeit immer wieder begleiten, wo wir uns, glaube ich, auch vor einigen Jahren gewundert haben, wo kommen die eigentlich her und warum braucht es noch einen Player? Steigern den Umsatz kräftig. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass das Management sich mal geändert hat, die Gründer raus und dergleichen. Aber sind profitabel und wachsen einfach, ne?
Ja, das Kuriose ist, die kommen, oder wie braucht man die, wo kommen die plötzlich her? Die sind schon sehr, sehr alt und sind aber irgendwie, wie viele so Payment-Player aus Holland heraus gewachsen und dann noch nicht notwendigerweise bei uns wahrgenommen worden und jetzt dann irgendwann plötzlich in Deutschland aufgetreten mit dem Deutschland-Country-Manager und so weiter und so fort und sind so ein bisschen das Tribe für im KMU-Bereich und machen seit Jahren einen guten Job.
Kamen eigentlich genau aus dem Stripe-Umfeld, ne? Also sozusagen genau. Aus dem E-Commerce und sind jetzt aber ein bisschen in die Ecke gegangen, wo auch SumUp ist, ne?
Genau. Also letztendlich KMU-Services, Zahlungsverkehr, ist wahrscheinlich die Frage, ob sie da irgendwann noch in den Softwarebereich reingehen und haben jetzt einen Umsatzfluss von 30% knapp auf 214 Millionen Euro EBITDA.
Dann lass uns zur letzten Meldung gehen.
Nein, Umsatz ist 214 Millionen. EBITDA ist erstmals positiv. Sorry, ja. Ist nicht 214 Millionen EBITDA.
Das wäre viel,
genau.
Jedenfalls für mal in dem Zustand. Aber wir wollen noch ganz kurz gucken auf Bunch. Bunch ist eine Managementplattform eigentlich für Investoren und für VCs, die sich nochmal 35 Millionen US-Dollar für ihre KI-Fondsplattform sichern. Was sagst du?
Da kannst du eigentlich mehr sagen, weil du kennst sie, glaube ich, besser als ich. Die sind so ein bisschen... Podcast. Bitte?
Wir hatten sie mal im Podcast.
Dann mach mal eine kurze Zusammenfassung.
Was halt im Grunde genommen Bunch macht, ist, sie versuchen halt für VCs oder halt für Konsortien, die in bestimmte Firmen investieren, es so möglichst einfach zu machen, diese Fonds zu verwalten und Investments zu verwalten. Also sozusagen auch so Family and Friends, die gemeinsam investieren, dort Gesellschaften kurz zu gründen und dergleichen. Also im Grunde genommen wirklich, wie es dort steht, eine Plattform für die Verwaltung von VC-Fonds zu bauen. Und das machen sie jetzt. Und ich glaube, das ist auch in der Tat etwas, was du mit KI mit Sicherheit nochmal deutlich, deutlich besser machen kannst oder einfacher und mit weniger Leuten machen kannst. Und sie wollen halt auch mehr und mehr in das Thema Private Markets rein, um halt auch dort die Fonds dann zu verwalten.
Okay.
Also Capital Call Verwaltung und dergleichen. Du kennst es ja auch. Also du bist ja auch in einigen Startups investiert. Und es ist ja häufig, wenn du so Treuhandverhältnisse aufbaust, manchmal einfach auch auf Treu und Glaube unter den Leuten gemacht. Und hier ist es halt auf einer Plattform, dass alle Leute gleichzeitig drauf zugreifen können und du einfach alles siehst. Also ein Tool.
Übrigens, habe gerade wieder gestern so ein Erlebnis der dritten Art mit KI gehabt, jetzt in dem Kontext Investments. Eines der Startups, wo ich drin bin, wo du auch drin bist, macht eine Kapitalerhöhung und da kamen dann irgendwie 25 PDF-Dokumente mit 100.000 Wordlines und neue Sachen, die man durchlesen muss und prüfen muss. Und ich habe einfach gesagt, ich habe keinen Bock, das jetzt durchzulesen und habe einfach einen Agent gebaut, der lokal auf dem Rechner hingegangen ist, die ganzen PDFs durchgearbeitet hat und mir ein Memo geschrieben hat. Ich bin jetzt der VC-Partner und du bist als AI der Senior Analyst und du arbeitest bitte mir die ganzen Papiere durch und schreibst mir ein Memo, was denn das bedeutet für mein bestehendes Investment. Was da rauskam, war herausragend gut. Und plötzlich, die AI ist ja nicht doof, erkennt, Jochen, du bist ja da investiert. Und der André ist auch investiert.
Und?
Es war, also ich kann das Dokument
verbessern
mal...
oder nicht? Die Frage ist ja, verbessern oder nicht verbessern?
Ja, genau. Du willst verbessern, ich zieh mit, gebe ein bisschen, ein paar Euro rein. Ich kann dir mal das Dokument schicken. Es ist echt gut geworden, also es ist ein geiles Memo. Und es hat mir wahnsinnig viel Zeit gespart.
Ja. Hast du Änderungen gehabt?
Nee, ich glaube, ich bin noch zu klein vom Investment, um da Änderungen rein zu diktieren.
Dann lass uns auf das Thema deutsche Fintechs noch kurz gucken. Es gab eine Meldung, dass die deutschen Fintechs im Jahr 2024 Erträge von 3 Milliarden erwirtschaftet haben. Was sagst du dazu?
Ich hab die extra nochmal reingenommen, weil ich glaube, das ist eine wichtige Zahl, auch wenn sie ein bisschen alt ist mit 2024. Aber das liegt ja daran, dass die Bilanzen einfach zu spät dann in die ganzen Register reingegeben werden. Aber 3 Milliarden Revenue ist natürlich gemessen, wenn man die Revenues anschaut, von der Dolber und der Koba noch immer wahnsinnig gering. Aber es ist eine Riesenzahl, nicht Revenue, ich wechsle heute schon wieder. Es sind diesmal... Doch, es sind Erträge, es sind Revenues. Entschuldigung, ja, es ist noch zu früh, ich habe noch keinen Kaffee. Ist im Grunde ein Pushback gegen die vielen, die immer sagen, die blöden Fintechs, das ist doch nur alles heiße Luft, das ist alles nur VC-finanziert, die verdienen doch kein Geld, etc. etc. Und das ist im Grunde das Gegenbeispiel. Ja, Revenue ist noch kein Profit, aber es gibt etliche davon, die auch schon hochprofitabel sind. Und von daher... wir kommen in einen Status rein, den wir hier vor 10 Jahren im Podcast immer mal prognostiziert haben, dass irgendwann Fintech das New Normal ist, dass Fintech bestehende Finanzdienstleistungsplayer sind, die im Markt etablieren, die im Markt Marktanteile wegnehmen und die auch gut leben.
Ich glaube, das ist auch klar und wir haben einfach auch gesehen in den letzten Monaten und auch schon fast Jahren, dass es ja mehr und mehr nicht mehr gerade darum geht, Geld zu verbrennen, sondern halt Revenues zu erwirtschaften. Und das hat man ja, glaube ich, auch gesehen, ne? Dass es bei vielen so eine Art Wandel in dem, wie man vorgeht, stattgefunden hat und man wirklich auf Profitabilität geht. Und das sieht man halt auch mehr und mehr, ne?
Ja, total.
Jochen, dann haben wir noch 2 weitere Meldungen. Ich hatte gerade gedacht, das wäre schon die letzte, aber nein, ist es nicht. Wir haben noch 2. N26, nämlich Personalmeldungen, erweitert den Aufsichtsrat um 2 Finanzexperten und dazu gehört nicht der ehemalige CEO.
Genau, ich glaube, das ist eigentlich das Relevante in der Nachricht, dass Valentin eben nicht in den Aufsichtsrat gegangen ist. Also diese...
Was noch nicht, glaube ich, ne?
Ja, die Frage ist natürlich jetzt, der Aufsichtsrat ist mal voll, dann muss dann irgendjemand wieder raus. Und das war eigentlich ja angekündigt mit dieser Aufsichtsratsumfirmierung oder Umwandlung, dass Valentin da reingeht. Das nicht passiert. Und das zeigt, da ist immer noch hinten dran offensichtlich Ärger. Sei es der Ärger von der Aufsicht, sei es der Ärger unter den Investoren. Aber es ist ein klares Signal aus meiner Sicht.
Und es kommen 2 neue rein, nämlich Marike Flament, keine Ahnung, und Andreas Tuschka, die halt jetzt zur Wahl vorgeschlagen werden und damit der Aufsichtsrat noch weiter in eine klassische Bankrichtung wandert, ne?
Ja. Und das ist meine Sorge, dass wir N26 zu sehr in eine klassische Bank verwandeln. Jetzt ist bei Revolut ja auch etliche große Banker auf Management-Ebene reingekommen. Genau. So, und hier ist jetzt die Aufsichtsrat und die Spitze mit sehr erfahrenen Bankern besetzt. Das ist nicht negativ, auch mit der Historie sogar vielleicht positiv, aber N26 muss aufpassen, dass es den Innovationscharakter und das Mojo da nicht verliert. Also sprich, insbesondere das Management, die müssen sich wirklich anstrengen, da weiter Innovation reinzubringen.
Dann die allerletzte Meldung, der doch relativ präsente Burkhard Balz, Bundesbankvorstand, der viele Themen wie unter anderem auch den digitalen Euro nach vorne getrieben hat, geht und verzichtet auf eine 2. Amtszeit und wird mit SWIFT in Zusammenhang gebracht, was auch immer er, welche Rolle er auch immer da annehmen wird. Was sagst du dazu?
Erstmal überraschend. Also ich hatte ihn eigentlich sein Wirken bei der Bundesbank sehr positiv gesehen und es wird auf jeden Fall ein Verlust sein. Es stellt sich die Frage, warum er nicht verlängert. Also das ist jetzt nicht, dass er drum gebeten wurde zu gehen, glaube ich, sondern von sich ausgetrieben, was ihn da zu bewogen hat. Find's schade. Jetzt insbesondere fehlt er in dem Thema Go-to-Market für den digitalen Euro, wo man jemanden braucht, der diese Kompetenz und das Know-how hat, was sich angeeignet hat und natürlich auch das Netzwerk auf der politischen Ebene. Schade, aber gut, ist so. Er soll angeblich zu SWIFT gehen in den Aufsichtsrat. Also jetzt nicht irgendwie, dass er irgendwie vom Management der Bundesbank ins Management von SWIFT geht, sondern in den Aufsichtsrat. Also jetzt nicht irgendwie 9-to-5, Montag bis Freitag Job.
Ich war auch ein bisschen überrascht, aber er wird wahrscheinlich seine Gründe dafür haben, warum er das so macht. Und ja, viel Erfolg, Burkhard.
Die Nachfolge übrigens managt Daniel Bayers, den wir bei uns bei der Transactions mal als Keynote Speaker hatten, der bei den Grünen war, damals im Wahlkarten- und Untersuchungsausschuss und jetzt seit Jahren aus meiner Sicht sehr, sehr gute, handwerklich gut gemachter Finanzminister in Baden-Württemberg ist und jetzt auch in der neuen Regierung wieder.
Und möglicherweise irgendwann Nachfolger von Cem?
Vielleicht sogar auch mal das Amt, was er jetzt hat, auf Bundesebene, wer weiß. Also es gibt aus meiner Sicht da nicht so sehr viele Grüne, die sich qualifizieren. Auf jeden Fall würde ich ihn sogar als kompetenter ansehen als den jetzigen Finanzminister. Aber wir wollen nicht in die Politik reingehen. Aber angeblich soll der Chefvolkswirt der LBBW im Moment einer der Kandidaten sein, Moritz Krämer.
Dann lassen wir uns mal überraschen und weisen nochmal hin auf die KI Exchange in Hamburg am 23. Juni. Kommt gerne dazu. Du bist da, ich bin da, viele aus dem Team von Payment und Banking sind da und ich glaube, das wird wirklich echt super interessant, weil wir wirklich Live Cases sehen werden und es wird nicht einfach nur irgendwelche Bullshit Präsentationen oder Bullshit Panels geben, sondern wir werden viel Echtes sehen und ich freue mich drauf, Jochen. Ich bin wirklich gespannt, was wir sehen. Und du?
Ja, total. Also das, da legte ich aber sehr viel Wert in dem Panel, was ich moderiere und dann natürlich mit meinem Demonstration von dem Trading Bot, dass es eben nicht darum geht, wie beispielsweise Agentic Payment Wiederholungen zu hören, was wir auf allen Konferenzen vorher hatten, wo Christian von Hannenbonden sagt, es gibt mittlerweile mehr PowerPoint-Präsentationen zu Agentic Payment als Transaktionen. Also im Grunde darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, was sind wirklich Themen, die bewiesen funktionieren, wo kann man an der AI lernen und vor allem diese Geschwindigkeit. Und das ist ja, weiß ich, wie es dir geht. Ich habe am Anfang auch so ein bisschen immer belustigt, Mike und Sascha im Fanboy-Tum beim AI-Podcast zugehört bei uns, weil für mich war AI halt immer noch ein besseres Google und ein bisschen Bildchen machen, was nett ist und ich möchte es auch gar nicht negativ darstellen, aber ich hatte den Zugang nicht, wo ich eigentlich immer eher Tiefe auf Produktebene und Prozessebene Lösungen suchte und die sind mittlerweile da. Und das ist eigentlich das, wo auch für mich dieser große Paradigmenwechsel da ist und wo ich teilweise immer noch manchmal, auch wenn ich jetzt lange schon jetzt an dem Thema dran bin, immer noch manchmal mich am Kopf kratze und sage, wie kann das eigentlich sein und wie sieht es eigentlich in 5 Jahren aus, wenn wir jetzt so in so kurzer Zeit so weit gekommen sind?
Ja, und es ist irgendwie nicht so, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, ob ich irgendwelche Parallelen sehe, aus der Vergangenheit. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob es ein bisschen so wie diese Metaverse-Diskussion und sowas war, aber es ist weit davon entfernt, weil es halt so viel mehr reale Use Cases gibt und es eben nicht nur auf PowerPoint-Slides oder in irgendwelchen Fantasie-Keynotes relevant ist, sondern wir sehen wirklich echte Cases und du siehst vor allen Dingen, wie gut die Lösungen sind, die daraus entstehen. Du hast es ja gerade schon ein paar Mal beschrieben, dass du halt alleine dir dein Trading-Bot oder dein Trading-Tool gebaut hast, inklusive halt Testumgebung, inklusive eines Web-Frontends, du halt eine Analyse machst deines jetzigen Portfolios. Und das ist einfach so vielfältig und so gut. Und ich habe gestern Abend mit ein paar Leuten auch gechattet und da fiel mir etwas auf, dass wir mittlerweile, ohne mit der Wimper zu zucken, davon sprechen, dass Claude denkt. Ja. Und das war halt früher nicht der Fall. Wir haben halt früher solche Tools benutzt, um irgendwas zu recherchieren, aber wir sind nie davon ausgegangen, dass dort etwas denkt. Und das sehen wir halt mittlerweile. Das kann einem Angst machen und gleichzeitig ist es halt das Faszinierende aus meiner Perspektive an AI momentan, dass wir mit etwas in einer Geschwindigkeit kommunizieren, die über das hinausgeht, was wir halt auf menschlicher Ebene mittlerweile oder was wir auf menschlicher Ebene bisher hatten.
Ja, und wir hatten bislang, jetzt sind wir in Entwicklung, wir hatten natürlich immer smarte Developer, denen man irgendwelche Spezifikationen rübergeworfen hat, nach dem Motto, ich will als Produktmanager das und das und das. Und da kam dann zurück, ja, ist in Ordnung oder hab dann das und das und das gedacht, die dann auch mitgedacht haben. Aber das waren halt nur die Entwickler und die Software war eine dumme Software. Jetzt ist es so, dass die Software im Grunde eine Fusion mit der AI ist, also quasi der Entwickler und die Software sind die gleiche Persona, wenn man es vielleicht so mal nennen mag. Und ich interagiere nicht notwendigerweise mit einem Developer, der dann was in Software umsetzt, sondern ich interagiere mit der Software und die Software gibt mir Feedback. Und das war auch für mich so ein augenöffnendes Erlebnis, dass ich plötzlich in der Entwicklung mit der Bestandssoftware in Interaktion trete und die Software mir sagt, könntest du mal in die Richtung gehen oder Achtung, da und da. Und das war so ein komplett neues Erlebnis, was ich, obwohl ich ja, ich meine, ich habe nie Software geschrieben, aber ich habe immer Softwareprodukte definiert in den letzten, keine Ahnung, 25 Jahren, so noch nie hatte. Und das sind alles selbst und nicht irgendwie 5 Ebenen dazwischen, die dann noch wegfiltern, sondern ich A, auf der einen Seite sehr am Code bin, auf der anderen Seite aber das Feedback vom Code bekomme, könnte es mal noch so und so machen. Und das natürlich dann auf der Produktseite sich dann noch in eine ganz andere Richtung weiterentwickeln kann. Also das ist so viele Paradigmenwechsel, die ich hatte, die ich dann auch auf der KEX dann auch mal teilen werde.
Und das ist halt irgendwie auch in der Tat, wie du es gerade beschreibst, das Faszinierende. Und wenn du dann noch darüber nachdenkst, dass du nicht irgendwie mit einem Agenten irgendwie agierst, sondern dass du halt komplette AI-Teams bilden kannst. Ne? Ja. Und du hast es ja gerade auch schon mal beschrieben, bei dem, was du jetzt gerade getan hast, für das Investment in die Firma, wo wir beide investiert sind, dass du im Grunde genommen verschiedene Agents losschickst. Ne? Also der eine Agent macht das, der andere macht das und dann interagieren sie miteinander. Hab da in den letzten Tagen mit ein paar Leuten auch drüber gesprochen, die halt in der Tat sagen, das ist halt auch das Smarte daran, dass du halt nicht irgendwie einen Agent loslaufen lässt, sondern dass du wirklich Teams definierst. Der eine ist dafür zuständig, der andere ist dafür zuständig und dass diese Interaktion und das, was dabei rauskommt, halt das super Interessante ist. Und das, was er mir noch sagte, und das machte ihm halt auch ein bisschen Angst, dass er dann sah, dass plötzlich diese Agents untereinander sprachen in einer Sprache, die er nicht kannte.
Ja.
Das ist so crazy, Jochen.
Und dann kommt irgendwann die Revolution auf dem Schiff und der Chef ist plötzlich weg.
Genau das. So, lass uns enden mit dieser Dis... wie sagt man nochmal?
Dystopisch.
Dystopisch, mit der Dystopie, ja. So wollte ich sagen, entschuldige. Mit der Dystopie. Aber... wir wollen es ja gestalten und damit nochmal der Hinweis, 23. Juni, kommt nach Hamburg, lasst uns darüber diskutieren und Beispiele sehen. Es hat Spaß gemacht, Jochen, und wir dachten, es wird eine kurze Folge, weil wenige News da waren, aber wir haben, glaube ich, die wenigen News so ausführlich besprochen, wie in der letzten Zeit immer seltener und deshalb ist es vielleicht nochmal eine andere Folge geworden.
Genau. Vielen Dank dir.
Tschüss.
Tschüss.